Die Verteilung von Einkommen und Vermögen ist in jeder Gesellschaft ein zentrales Thema. Es geht um Gerechtigkeit und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zu einer neuen Sendung. Die Diskussion rund um die Ungleichheit in der Schweiz ist aktueller denn je und ist, das wird häufig zu wenig berücksichtigt, vor allem geprägt von internationalen Entwicklungen. Weil Zahlen und Daten zeigen nämlich, dass die Einkommensungleichheit in der Schweiz über die letzten 100 Jahre konstant geblieben ist und sich nicht, wie häufig behauptet, vergrößert hat. Von wo kommt also die Diskrepanz zwischen Wahrnehmung und Wirklichkeit? Ich freue mich jetzt auf die Diskussion mit meinem Gast. Herzlich willkommen, Melanie Hähner-Müller, Ökonomin und Leiterin vom Bereich Sozialpolitik am Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik, IWP, an der Universität Luzern. Sie ist auch mitverantwortlich für den jüngst erschienenen ersten Verteilungsradar über die Ungleichheit in der Schweiz. Im Ausland, insbesondere im angelsächsischen Raum, hat die Einkommensungleichheit in den letzten 50 Jahren tendenziell zugenommen. In der Schweiz ist sie stabil geblieben. Von wo, ganz allgemein, kommt die Stabilität?
Ja, das ist wirklich bemerkenswert. Wir können sogar in der Schweiz zurückschauen bis 1917. Und wir sehen dort wirklich einfach die Konstanz. Und ich meine das trotz der Krise, die zwischenzeitlich passiert sind, sei es eine Ölkrise oder später die Finanzkrise oder jüngst auch die Corona-Krise. Wir sehen wirklich die Krisenresilienz und die totale Stabilität. Und man sieht so aus der Literatur, es gibt verschiedene Gründe, die dafür sprechen. Es gibt sicher nicht das Patentrezept, das einem eine Stabilität garantiert, aber es sind die wichtigen Institutionen, wie zum Beispiel der flexible Arbeitsmarkt, der sehr geringe Arbeitslosigkeit mit sich bringt. Das ist ganz wichtig, um die Ungleichheit zu stabilisieren und auch tief zu halten. Gleicherweise auch das Bildungssystem, das erlaubt, dass die Leute immer wieder passend aus- und weitergebildet werden. Und dann, nachher, auch wenn wir noch die Umverteilung anschauen, selbstverständlich auch das föderale Steuersystem. Und vielleicht noch ganz kurz zum Sagen, es ist eben nicht nur so, dass wir stabile Verhältnisse haben, sondern wir haben schon sehr tiefe Ungleichheit, weil Stabilität könnte ja auf hohem Niveau passieren. Und das ist aber in der Schweiz nicht der Fall. Selbst wenn wir die Situation vorsteuerlicher Umverteilung anschauen, sehen wir, dass wir bei diesen sogenannten Markteinkommen eine sehr gleiche Verteilung schon haben.
Jetzt wird sich der eine oder andere fragen, ja, also auf was basieren ihr jetzt eure Behauptung? Das kann ja jeder sagen, für mich stimmt das nicht.
Ja, das ist so, dass wir das nicht einfach aus der Luft greifen, sondern das ist eine knochenharte Datenarbeit dahinter. Meinen Vorgängern waren das damals sogar noch Archivarbeiten gewesen. Heutzutage geht das digitaler, aber wir basieren uns definitiv auf den offiziellen Steuerstatistiken von der Eidgenössischen Steuerverwaltung. Und wir haben dort also die steuerbaren Einkommen. Und wir können also dort alles anschauen, was versteuert wird. Und das ist auch noch wichtig, Einkommen gleich nicht nur Löhne, sondern wir haben da drinnen auch Kapitaleinkommen. Oder? Also wir haben wirklich ganz ein umfassendes Einkommenskonzept, das wir uns anschauen können.
Auf die verschiedenen Details kommen wir vielleicht noch. Ich will noch schnell gleich bleiben, weil in der aktuellen Diskussion halt einfach gleich viel geredet wird von dieser grösser werdenden Schere, also quasi von arm zu reich. Also es gibt mehr Leute am unteren Ende und immer mehr, die sehr viel verdienen. Das ist so gefühlt. Eure Daten sagen jetzt etwas ganz anderes. Vielleicht ganz kurz, bevor wir auf die einzelnen Details einkommen. Von wo kommt das Gefühl, dass wir immer mehr ein Problem haben mit Armut oder zu wenig verdienen fürs tägliche Leben? Ich meine, wir haben das bei der Krankenkassenprämie. Überall heisst es, eine Familie kann sich das und das und das nicht mehr leisten. Das prägt natürlich schon.
Das ist definitiv so. Ich meine, wenn man sich dann auch dort noch andere Zahlen anschaut, sehen wir auch zum Beispiel der Anteil vom Mittelstand war immer konstant. Immer etwa 60% der Bevölkerung gehört zum Mittelstand. Also eigentlich die Zahlen und auch die Armutsquoten, die wir sehen, die sind in dem Sinn eigentlich ebenfalls sehr stabil geblieben. Jetzt aber die Wahrnehmung hat sich tatsächlich verändert. Auch das haben wir untersucht. Das sieht man wirklich. Ist etwas sogar Atypisches, dass sich das in einem Land so stark verändert. Es hat sicher verschiedene Gründe. Etwas ist sicher auch, dass halt, das Bild von dieser Schere auch immer wieder im öffentlichen Diskurs, in den Medien, in der Politik auch zementiert wird, porträtiert wird. Das macht sicher etwas aus, dass man das auch nachher selber das Gefühl hat. Und dann kommt es auch noch dazu, dass wir ganz viel auch aus dem Ausland die Diskussion übernehmen. Der hat es am Anfang ein bisschen angesprochen, oder? Die grosse Ungleichheitsforschung, oder? Die kommt auch aus dem Ausland, vor allem aus dem angelsächsischen Raum. Und dort sieht man eben so ein einen U-förmigen Verlauf, oder? Dass es nach dem Zweiten Weltkrieg die Ungleichheit wieder abgenommen hat und nachher in den 80er Jahren hat angefangen wieder zunehmen. Und so das Gefühl von dem U, das wir in der Schweiz zwar nicht sehen, aber das ist sicher auch zum Teil mit importiert.
Also bevor wir noch ein bisschen bei dem Bauchgefühl bleiben, das eben nicht so stimmt, gehen wir mal noch schnell und schauen vielleicht gleich mal die verschiedenen Formen an. Also es geht um Einkommen, es geht um Vermögen. Bleiben wir mal schnell beim Einkommen. Sie haben das schon ein bisschen angesprochen. Wir müssen vielleicht kurz unterscheiden zwischen Erwerbseinkommen und Kapitaleinkommen. Dass das vielleicht einmal ganz klar ist, was haben wir überhaupt untersucht. Also, für den Otto-Normalverbraucher ist einfach am Schluss vom Monat oder am Anfang vom Monat steht das zur Verfügung. Ja. Aber wie das zustande kommt, können wir vielleicht kurz erklären.
Ja, genau. Also wir haben dort einfach die Daten, die gesammelt werden von der Steuerverwaltung und wir können dort nicht in Details hineingehen. Oder? Wir wissen jetzt nicht, was die einzelnen Haushalte für Löhne haben und was sie für Kapitaleinkommen haben. Aber wir wissen insgesamt, was die jeweiligen Haushalte insgesamt für Einkommen generieren und können das dann auch für die einzelnen Gruppen im Vergleich zu der Gesamtgesellschaft bewerten.
Also das heisst, für die einzelnen Gruppen, also von wie vielen Gruppen reden wir?
Wir können zum Beispiel sagen, was haben die obersten 10%, wie viel vom gesamten Einkommen, das in der ganzen Gesellschaft aufkommen, vereinen die obersten 10% auf sich. Und das ist eben etwa so konstant bei 30%.
Also das hat sich nicht gross verändert?
Das hat sich nicht verändert.
Und dann grundsätzlich würde man ja sagen, oder hat man gesagt, vielleicht hat sich das dann auch ein bisschen verändert, wir sind eine Mittelstandsgesellschaft, ja. Ich nehme an, das ist die zweite Gruppe. Der grosse Mittelstand, oder?
Genau. Also was man nachher auch noch typischerweise anschaut, ist der sogenannte Gini-Koeffizient. Das ist das Mass, wo einfach die totale Ungleichheit in einer Gesellschaft misst. Und das kann bei 1 sein, wenn einfach jemand, ein Haushalt, das ganze Einkommen auf sich würde vereinigen würde. Und dann wäre ich bei 0, wenn alle genau gleich viel hätten. Und jetzt ist das so, natürlich in den meisten Ländern ist man irgendwo dazwischen, weder bei 0 noch bei 1. Und in der Schweiz sehen wir da, dass wir eben schon vor jeglicher steuerlicher Umverteilung dort sehr eine tiefe Ungleichheit haben. Also das ist jetzt nicht für die Spitzen angeschaut, sondern das ist jetzt wirklich über die gesamten Einkommen angeschaut. Also das heisst, auch das sieht man, da sieht man jetzt auch keinen klaren Trend oder so, der irgendwie auf eine Verschärfung von der Ungleichheit würde hindeuten. Und dann weiss man vielleicht auch noch ein bisschen, wenn man so das ganze Spektrum anschauen will, kann man sich auch mal noch so die untersten 20% zum Beispiel anschauen. Oder auch noch, was wir auch gemacht haben, ist, ob es so eine Polarisierung gibt, ob zum Beispiel die untersten 20% im Vergleich zu den obersten 20% sich irgendwie in eine unterschiedliche Richtung entwickeln. Auch das wäre ja in dem Sinn ein bisschen stossend für so ein bisschen die Wahrnehmung von Ungleichheit. Und auch da sehen wir absolut eine Stabilität über die verfügbaren Jahre.
Vielleicht noch wenn man vom Einkommen redet, mhm. und wir haben jetzt auch immer wieder gesagt von Vorumverteilung, mhm. wir müssen vielleicht noch mal so ein bisschen auf die Umverteilungsmassnahmen, die da ja. alle Einfluss haben können, näher eingehen, mhm. weil vor allem das Einkommen natürlich da davon direkt betroffen ist. Also staatliche Massnahmen für Umverteilung, die betreffen in den allermeisten Fällen zuerst einmal das Einkommen.
Ja, genau.
Oder?
Genau.
Also, das
ja.
heisst, was, wenn man von Umverteilungsmassnahmen redet, von was mhm. reden wir da, wo können wir uns ein Bild davon machen?
Ja, also wir haben uns jetzt vor der Gründung mal auf die steuerliche Umverteilung konzentriert. Wir haben ein progressives Steuersystem, dass also die obersten Einkommen auch relativ mehr Steuern zahlen als die unteren Einkommen. Das führt also automatisch zu einer Reduktion von der Ungleichheit. Also auf das haben wir uns konzentriert. Dort ist ganz wichtig, wir haben einerseits die direkte Bundessteuer, die sehr progressiv, also sehr stark umverteilend ist. Dann haben wir aber auch die kantonalen Steuern. Wir haben die Gemeindesteuern drin und sogar die Kirchensteuern haben wir auch berücksichtigt. Also dort haben wir wirklich die totale steuerliche Umverteilung berücksichtigt. Wir können jetzt natürlich noch weitergehen und auch sagen, ja, auch die AHV hat einen gewissen Steuercharakter, weil wir haben ein System, das einzigartig ist in der Schweiz, nämlich, dass man undeckelte Beiträge hat, also dass man auf dem ganzen Lohn AHV-Abgaben zahlt, aber nur eine maximale Rente bekommt. Also das heisst, auch die, die in dem Sinn drüber sind, zahlen auch wieder wie eine Steuer. Also wir können auch also, da noch weiter...
Ich sage jetzt mal, die vermeintlich bösen Abzockermanager mit ihren grossen Boni, einfach, dass wir das damals gesagt haben, die zahlen auf dem ganzen Bereich zahlen die AHV.
Genau, also das ist eben die AHV und eben nachher auch die steuerliche Umverteilung, die man auf AHV mit anschauen kann. Und das reduziert einerseits die Ungleichheit und führt dann natürlich eben auch zu einer unterschiedlichen Beitragslast am gesamten Steuersystem für die einzelnen Gruppen.
Gut, also das heisst natürlich, zum Beispiel, wenn wir jetzt, jetzt nehmen wir zum Beispiel das Beispiel von der Krankenkassenprämienverbilligung, mhm. wo vor allem Leute mit einem tieferen Einkommen, je nachdem, wo die Schwelle ist, berechtigt sind ja. dafür, die werden finanziert, quasi von dem Teil, der eben viel Steuern zahlt, also aus Steuersubstand.
Genau.
Also das ist eine klassische Umverteilung, oder?
Das ist genau so eine Umverteilung. Das haben wir uns tatsächlich auch mal noch angeschaut. Wie sind die Umverteilungsströme jetzt spezifisch im Gesundheitswesen, in unserer obligatorischen Krankenversicherung? Und dort sieht man, oder, wir haben Kopfprämien. Das heisst, jede und jeder zahlt gleich viel Prämie, unabhängig von der Einkommenssituation. Dann würde man eigentlich denken, wir haben wenig Solidarität im Gesundheitswesen. Es wird sogar vielleicht von unten nach oben umverteilt. Aber eben, ihr habt schon angesprochen, wir haben Prämienverbilligungen. Wir haben nachher auch noch Steuerfinanzierung, zum Beispiel von den stationären Spitälern und so weiter. Also das heisst, und dann haben wir noch sogar unterschiedliche Leistungsbezüge. Also wenn man sich dann die totalen Umverteilungsströme im Gesundheitswesen anschaut, auch dort sieht man eine gewisse Solidarität. Also das heisst wirklich, Umverteilungsströme in der Schweiz sind sehr, sehr vielschichtig und eben auch zum grossen Teil durch die Steuerfinanzierung getrieben.
Und, aber wenn ich Sie richtig verstehe, auch da scheint die landläufige Meinung auseinanderzugehen mit dem, was die Zahlen sagen. Weil jetzt gerade, also das Beispiel von der genau. Kopfsteuer ist ja jetzt immer wieder gekommen, auch jetzt in der letzten Abstimmung, wo es um die einheitliche Finanzierung gegangen ist,
genau.
wo man immer gesagt hat, das ist einfach unfair, dass einer, der sehr viel Geld verdient, gleich viel Krankenkassenprämie muss zahlen wie jemand, der sehr wenig verdient. Und wenn man es dann aber eben anschaut, ist es dann eben gleich nicht so einfach.
Ja, genau. Ich glaube, da zeigt sich wieder ein ähnliches Bild. Es ist halt auch so, im eigenen Portemonnaie spürt man wahrscheinlich halt die Prämienzahlung am stärksten und ist sich vielleicht gar nicht bewusst, was eigentlich die Allgemeinheit noch alles mitträgt. Oder? Also das heisst, im Gesundheitswesen kann man durchaus sagen, haben wir eher ein Kosten- denn ein Verteilungsproblem.
Da könnte man jetzt auch sagen, also im Steuersystem hätten wir eine Ungleichheit. Weil, also, wenn das, was Sie sagen, vor allem die starke Progression,
ja.
dort hätten wir eine Ungleichheit.
Absolut eine gewünschte Ungleichheit, weil wir ein progressives Steuersystem haben. Also das heisst, wir wollen eine gewisse Solidarität auch haben, dass also die obersten Einkommen eben stärker beitragen, und zwar auch proportional stärker beitragen. Das ist eine durchaus gewünschte Ungleichheit in der Steuerlast. Und die ist schon nicht vernachlässigbar, oder? Also wenn man sich überlegt, die obersten 10%, die stemmen etwa die Hälfte der ganzen Steuerlast, oder? Also das heisst, es ist ein ziemlich grosser Beitrag, den die leisten.
Dann muss man auf der anderen Seite sagen, dann zahlen aber auch ganz einen Haufen Leute keine Steuern.
Ja, das ist ja so. Also wir wissen es tatsächlich nur für die direkte Bundessteuer, und dort ist etwa ein Viertel ausgenommen. Also ein Viertel ist unter dieser Freigrenze und zahlt also keine direkte Bundessteuer.
Von wo kommt dann, wenn die Zahlen so eindeutig sind, von wo kommen dann die Bestrebungen, die immer wieder im Raum stehen, nämlich eben Besteuerung von Kapitaleinkommen zum Beispiel, dann die ganze Besteuerung der Erbschaften. Das zielt ja alles darauf hin, zum quasi vom Gefühl her, denen, die viel haben, noch mehr wegzunehmen, wenn man das jetzt ein bisschen salopp sagen will. Von wo kommt denn das, wenn die Zahlen ganz etwas anderes sagen?
Ja, also abschließend kann man das sicher nicht beurteilen, aber was schon eindrücklich ist, ist, dass die wahrgenommene Ungleichheit, und das wissen wir aus der Forschung, viel, viel zentraler ist als die tatsächlich gemessene Ungleichheit, wenn es darum geht, wie viel man umverteilen in einem Land. Also da gibt es wirklich ganz schöne Forschung, die einfach mal zeigt, oh, eigentlich gibt es kaum einen Zusammenhang zwischen der wahrgenommenen und der gemessenen Ungleichheit in den jeweiligen Ländern. Also das ist eigentlich eine grosse Datenwolke. Und dann weiss man eben auch aus der Forschung, dass gerade auch in einer direkten Demokratie ist die Umverteilungspräferenz ja wichtig, weil eben die Leute können über, und das ist ja auch gut so, über die einzelnen Vorlagen bestimmen, können Initiativen ergreifen, können auch selber für mehr Umverteilung sein. Und dort sieht man einen klaren Zusammenhang zwischen der Wahrnehmung und dieser Umverteilungspräferenz. Und die Umverteilungspräferenz ist massiv angestiegen. Also man hat da Zahlen, die so zurück in die 80er Jahre gehen. Und die werden so alle 10 Jahre wird mal wieder erhoben, wie ungleich wird eine Gesellschaft wahrgenommen. Und wie wichtig wird auch die Umverteilung erachtet. Und man sieht, in der Schweiz ist eben die wahrgenommene Ungleichheit angestiegen. Und damit auch gleichzeitig so ein der Zuspruch, ja, die Regierung und der Staat ist verantwortlich, um mehr umzuverteilen, um eben Verschiebungen von den hohen Einkommen zu den tiefen Einkommen vorzunehmen. Also man sieht wirklich so einen Trend hin zu mehr und höheren Umverteilungspräferenzen. So ein bisschen im Einhergang mit der zunehmenden wahrgenommenen Ungleichheit.
Gut, also jetzt da können wir vielleicht, gerade wenn wir schon gerade bei den Steuern sind, können wir ein bisschen den Exkurs noch machen in die Schweiz mit ihren 26 Kantonen, ja, und ihren, je nachdem 26 verschiedenen Steuersystemen und halt auch die Möglichkeit, dass man in den Kantonen kann über so Finanzvorlagen und auch über Steuervorlagen, ja, abstimmen. Ja. Also das heisst ja, wenn ich Sie richtig verstehe, dass der Trend, den Sie jetzt feststellen, dazu führt, dass grundsätzlich so Steuervorlagen in den Kantonen, weil man das Gefühl hat, es muss mehr umverteilt werden, zunehmende Chancen haben oder zunehmend eine Mehrheit findet, wenn es darum geht, noch mehr Steuern, also bei Gutverdienenden oder Leistungen zu besteuern, die vor allem Gutverdienende betreffen, dass sie zunehmende Chancen haben.
Ja, wenn das also wirklich in Zukunft so weitergeht, würde man davon ausgehen, dass dann auch die Umverteilungspräferenz verstärkt wird.
Aber wenn ich jetzt mich zurückerinnere zum Anfang, wo wir darüber geredet haben, was sind denn die Gründe für die Stabilität? Mhm. Oder die lange Konstanz, ja, von diesen 100 Jahren, da haben Sie gesagt, eins davon ist unser Steuersystem. Und wenn wir jetzt das anfangen einengen oder, ich weiss es nicht, vereinheitlichen, ja, dann geht der, ich sage jetzt mal, Bonuspunkt, der für die Stabilität gesorgt hat, verloren.
Ja, also es ist definitiv so, dass unser Föderalismus generell Vorteile hat, aber gerade auch eben der Steuerföderalismus ganz wichtig ist, oder? Dass man eben auch nachher die gewissen Umverteilungspräferenzen halt auch je nach kantonaler Bevölkerung anders hat. Oder? Also das heisst, es gibt ein anderes Steuersystem, dort hat man aber auch die Möglichkeit, man sagt, dem so ein bisschen abstimmen mit den Füssen, oder? Wo passt es einem gut? Und dann sind also die Kantone auch immer wieder ein bisschen im Wettbewerb untereinander, müssen also irgendwie ihre Stimmbürger auch überzeugen, dass es sich lohnt, bei ihnen zu bleiben. Und ich denke, das ist etwas, wo durchaus sehr wichtig ist für unsere Situation, also auch für die Verteilungssituation. Also dem muss man auf jeden Fall Sorge tragen, dass es weiterhin die unterschiedlichen Systeme gibt. Aber vielleicht noch, was nämlich fast ein bisschen kontraintuitiv ist, man hat das Gefühl, ja, also im Kanton Zug zum Beispiel, ja, ist die Einkommenskonzentration hoch. Gehört zu den höchsten in der Schweiz.
Also es leben sehr viel gut verdienende Leute im Kanton Zug.
Genau. Und jetzt denkt man, ja gut, das macht ja Sinn. Dort hat man ja Tiefsteuerpolitik, oder das zieht eher gut Verdiener an. Das stimmt. Es sind zwei Sachen, die man aber dabei oft vergisst. Also erstens ist auch das Medianeinkommen im Kanton Zug hoch. Also das heisst, 50% verdienen weniger, 50% verdienen mehr. Also so das mittlere Einkommen ist ebenfalls hoch. Und dann zweitens, interessanterweise, tragen dort die obersten 10% besonders viel zum ganzen Steueraufkommen bei. Obwohl man ja eben eigentlich die Tiefsteuerpolitik hat. Oder? Es liegt daran, erstens, die verdienen sehr viel, aber dann zweitens auch noch, man hat immer noch die direkte Bundessteuer, die wahnsinnig progressiv ist. Oder? Das heisst, wir haben sehr ein ausgeklügeltes Steuersystem. Das führt dazu, dass die obersten 10% im Kanton Zug etwa 3/4 von der ganzen Steuerlast, von der Einkommensteuerlast tragen.
Gut, also bei einem KMU, bei einem klassischen KMU würde man sagen, Klumpenrisiko, das ist gefährlich, weil wenn dann so einer nämlich wegzügelt, dann muss der Kanton dann ganz schnell schauen, wie er zu seinem Geld kommt.
Das ist definitiv so. Also aus einer Risikoüberlegung muss man sich wirklich überlegen, ob man alle Eier in den gleichen Korb legen will. Das ist ein konstantes Risiko. Gleichzeitig natürlich aber auch wiederum der Wettbewerbsdruck, den ich erwähnt habe. Oder? Man will eben auch nicht verlieren an Nachbarskantonen, die in dem Sinn sehr einfach zu erreichen sind. Oder? Das Abstimmen mit den Füßen funktioniert innerhalb der Schweiz perfekt, oder? Das heisst, man muss dort immer am Ball bleiben und die Steuerzahler auch können behalten.
Sie sagen, dass die unterschiedlichen Steuersituationen in den Kantonen, das ist wertvoll, zu dem müssen wir Sorge tragen. Es gibt ganz viele Beispiele. Das letzte jetzt gerade im Zusammenhang mit dem Gewinnsteuersatz für die Unternehmungen, wo es darum gegangen ist, ja, also, da haben ja schon mal nicht alle Kantone die gleichen Chancen, um sie so attraktiv oder so weit oben runterzubringen. Und da kommen immer wieder Stimmen, die sagen, es ist genau das, was eben dazu führt, dass es den unteren noch weniger gut geht wie den oberen und der Schrei laut wird nach einheitlichen Steuersätzen und dass der Steuerwettbewerb innerhalb der Schweiz eben gar nicht so förderlich ist. Auch da, das ist wieder nur subjektiv, das stimmt gar nicht.
Also man kann durchaus sagen, dass der Steuerwettbewerb, man hat ja da immer so ein bisschen Angst, dass es ein Rennen gegen runter geht, oder? Dass man irgendwann so bei total wenigen oder ganz, ganz tiefen Steuersätzen ist und eben es dann schwierig ist, für andere Kantone da überhaupt noch mit dabei zu bleiben. Aber wir haben in der Schweiz ganz ein raffiniertes System. Ich habe ja gesagt, wir haben eigentlich einerseits die kantonalen Steuersätze, aber auch wieder die übergreifende, direkte die Bundessteuer, wenn wir bei den privaten Haushalten bleiben. Und dann haben wir auch noch so Instrumente wie der Finanzausgleich. Also das heisst, wir haben das irgendwie im Moment eigentlich an einem guten Ort, dass eben eigentlich es nicht ein Auseinanderdriften gibt, aber dass es gleich den Wettbewerbsdruck gibt, dass die Kantone eben irgendwie auch müssen kompetitiv bleiben. Oder? Also ich glaube, das ist wirklich etwas, wo man nicht muss Sorge tragen muss. Das ist aber schon etwas, das auch ein bisschen in Bedrängnis geratet. Oder? Also man sieht es eigentlich in ganz verschiedenen Steuerbereichen.
Ist das dann, würden Sie sagen, das kann man nicht belegen, politisch nicht attraktiv, dass man sagt, hey, Zahlen sagen etwas ganz anderes, sondern dass man die Pol, die Extrem, eben auch parteipolitisch Pol extrem, dass man die fängt an bewirtschaften und da heisst es, es geht in die falsche Richtung, es braucht viel mehr Regulierung und da oben heisst es, nicht, weil sonst laufen uns die guten Steuerzahler davon. Es scheint fast so, als will man das gar nicht hören.
Ja, das kann man durchaus ein so beschreiben. Ja, also das ist wirklich etwas, wo man jetzt nicht, ja, es hat vielleicht auch etwas, manchmal ist es so ein, vielleicht das Verantwortung abschieben, oder? Also es ist natürlich auch anstrengend, wenn man seine eigene Politik muss machen. Vielleicht ist es manchmal schon gäbig, es einfach auf einer zentraleren Ebene ein bisschen auszulagern. Das sieht man ja auch so ein bisschen in verschiedenen Bereichen, dass das immer mehr, sei es schon nur, vielleicht nicht im Kanton selber, sondern über die kantonalen Konferenzen, oder? Dass man sagt, ah ja, gut, immerhin, wir wollen eine gewisse Harmonisierung auf der Kantonsebene, oder eben, wir delegieren es direkt an Bund ab. Also ich denke, das ist so etwas, wo man schon auch noch als weiteren Trend beobachtet.
Wir haben jetzt über das Einkommen geredet, über, ich sage jetzt mal, den Sonderfall Schweiz. Ich habe eingangs gesagt, dazu, zur ganzen Situation gehören auch Vermögen. Und dort sieht die Situation ein bisschen anders aus. Also dort haben wir den Sonderfall Schweiz, so eklatant wie eine Einkommensseite zeigt, haben wir ja nicht.
Das ist ja so. Wir sehen, dass auch, ab den 2000er Jahren haben wir dort einen Anstieg in der Vermögenskonzentration. Und jetzt ist ein bisschen das Spezielle, eigentlich sollte doch Einkommen und Vermögen sich relativ analog entwickeln. Weil was ist eigentlich ein Vermögen? Das ist doch eigentlich angespartes Einkommen. Das kann man innerhalb von einer Generation machen oder es kann vielleicht auch noch vererbt werden über die Generationen. Oder? Aber am Schluss muss ja das Vermögen irgendwo als Einkommen entstanden sein. Und was wir aber nachher so ein bisschen herausgefunden haben aus der bestehenden Literatur ist, es hat so einzelne Trends gegeben, die eben dazu geführt haben, dass sich die Vermögensungleichheit ein bisschen von der Einkommensungleichheit wie verabschiedet hat. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt ist der Kapitalmarkt, also die grossen Kapitalgewinne, die entstanden sind, Immobilienpreisentwicklungen und dann noch zu einem gewissen Teil auch noch einfach Vermögenszufluss aus dem Ausland. Was aber spannend ist, ist, ja, wenn man jetzt hohe Kapitalgewinne sieht, würde man ja das dann irgendwann wahrscheinlich auch in gewissen Kapitaleinkommen wieder müssen sehen, oder? Weil eigentlich müssen wir ja dann sagen, irgendwo muss ja auch wieder ein Einkommensstrom möglich sein. Und das ist aber etwas, das man nicht wirklich beobachtet. Weil sonst würde ja dann auch wieder die Einkommensungleichheit steigen. Und man sieht wirklich auch so den Anteil vom Vermögenseinkommen am gesamten privaten Haushaltseinkommen hat sich wirklich praktisch nicht verändert. Das heisst, es ist so eine Buchwertentwicklung. Das liegt sicher mit der Geldpolitik zusammen und so weiter. Aber es ist eigentlich etwas, was sich nicht in der Einkommensungleichheit bisher niedergeschlagen hat.
Aber ist das, oder aus eurer Sicht heraus, ist das bis zu einem gewissen Grad, wenn man jetzt vielleicht die Spitze bricht, gleich als Konstante zu werten? Oder ist das, wenn Sie sagen, ein Buchgewinn, der kann auf und runter gehen? Also kann das sein, dass wir, ich sage jetzt, die 20 Jahre hier sitzen und zurückschauen und sagen, ja, da haben wir das gehabt und dann ist sie in die andere Richtung gegangen? Oder muss man sagen, nein, es ist jetzt schon so lange auf einer gewissen Konstanz, von dem muss man ausgehen?
Also ich denke, sicher spannend wird es dort, eben, was geldpolitisch passiert oder wie die Zinsentwicklung ist. Und das ist schon etwas, was sicher jetzt in einer Ausnahmesituation noch lange ist. Oder? Also es passt eigentlich recht gut. Beim Immobilienmarkt ist natürlich dann auch wieder, da gibt's auch wieder ganz unterschiedliche Entwicklungen, wo man nicht abschätzen kann, in welche Richtung es geht. Aber genau das ist ein wichtiger Aspekt. Oder? Es ist viel, viel mehr Unsicherheit da drin. Oder? Und das kann eigentlich auch sehr schnell wieder zu Rückgängen führen, wo man jetzt bei den Einkommensungleichheiten glaub, viel schneller Alarmglocken müsste auch läuten.
Ist denn, wenn man die Vermögen anschaut, wir haben die drei Klassen gehabt beim Einkommen, wenn man jetzt die Vermögen anschaut, verteilt auf die drei Klassen, betrifft das jetzt vor allem die Gutverdienenden oder ist die Ungleichheit zwischen Vermögen und Einkommen auch in der Mittelschicht und vielleicht sogar bei der untersten Gruppe spürbar?
Ja, das ist ganz, ganz ein wichtiger Aspekt, weil wir haben ein grosses Problem bei diesen Vermögensdaten. Was ist genau steuerbar? Und dort sind einfach unsere Pensionskassenkapitalien nicht drin. Und das ist eigentlich der grösste Vermögenswert von ganz vielen
Schweizern. Der ist in diesen ganzen Berechnungen zum Thema Vermögen ist kein BVG und Pensionskasse dabei.
Kann man nicht. Wir versuchen es nachher so ein bisschen zu approximieren, so ein bisschen annäherungsweise den einzelnen Gruppen.
Wo es anfällt.
Genau, dass man so ein bisschen sagen kann, okay, ist es so ein bisschen proportional zum, zum Einkommen oder wie kann man es? Und dann ist natürlich klar, wenn man das berücksichtigt, dann ist die Vermögensungleichheit deutlich tiefer, als wenn man das eben nicht berücksichtigt. Aber in der reinen Steuerstatistiken finden wir es nicht, weil es eben nicht versteuert wird. Und ich glaube, das ist schon noch ein wichtiger Punkt, dass man vergisst eigentlich, der grösste Vermögenswert ist eben eigentlich gar nicht wirklich in den Daten. Und darum ist es dann auch praktisch unmöglich, Aussagen zu treffen über die entsprechenden anderen Gruppen.
Also das heisst, die Aussagen zum Vermögen betreffen schon vor allem die grossen Vermögen.
Genau, das ist definitiv so.
Wenn wir jetzt noch mal anschauen, dass die Vermögenskonzentration ist eine andere als die Einkommenssituation. Mhm. Und Sie sagen, es ist zwar nicht fix, aber es hat einen Teil vielleicht also auch damit so mit diesen Kapitalgewinnen.
Ja.
Es ist ja auch immer wieder, oder? Nein, immer wieder, aber schon lange ein Thema, dass nur die eine Seite profitiert von diesen steuerfreien Kapitalgewinnen, ja. Und zwar in einem sehr hohen Maß. Jetzt müssen wir die besteuern, damit wir gleicher werden oder die Ungleichheit ein bisschen auflösen. Würden Sie sagen, das würde etwas dazu beitragen? Oder das geht dann halt sehr schnell in die andere Richtung?
Ja, eben, ich glaube, das ist immer ganz wichtig, dass man das bestehende Steuersystem mit berücksichtigt. Weil das stimmt, Kapitalgewinne werden in der Schweiz nicht besteuert. Aber wir haben zum Beispiel, wir sind noch eines der einzigen Länder, die überhaupt Vermögenssteuern kennen und so weiter. Also ich finde, dort so an einer Stellschraube noch wieder zu schrauben, ist sehr gefährlich. Und eben die Frage ist ja auch, ist das nicht auch ursprünglich mal ein Einkommen gewesen, das auch schon versteuert wurde? Und nachher hat man es als Vermögenssteuer hat man es wieder drauf. Also das heisst, dann wird dann eigentlich auch der gleiche Franken einfach x-fach weiter besteuert.
Ich möchte noch schnell noch mal zurückkommen. Wir haben das schon ein bisschen angetönt. Also grundsätzlich würde man davon ausgehen, dass wenn man die Schweizerin und die Schweizer fragt, was sind wir für eine Gesellschaft, dann würde man sagen, wir sind eine klassische Mittelstandsgesellschaft. Ich gehe davon aus, auch jetzt noch, obwohl sich die Ungleichheit ein bisschen verschärft hat oder die Wahrnehmung dazu. Oder wie das haben Sie für Feststellungen gemacht?
Ja, es ist so, da werden die Leute auch so mit Bildern konfrontiert. Wie sieht eigentlich eure Gesellschaft aus? Genau, ja. Genau. Und jetzt ist es so, wir waren ganz lange eigentlich so bei diesem bauchigen Mittelstand. Und das ist weiterhin der Fall. Aber wir sind gleich auf mit einem so kleinen Tannenbaumbild, der also nicht gerade schon zur Pyramide tendiert, aber doch eine breitere Unterschicht hat als der bauchige Mittelstand.
Und das ist jetzt die Wahrnehmung aus den Umfragen? Das ist nicht etwas, was die Zahlen sagen?
Das ist das, was eben genau... Nein, die Zahlen würden durchaus sagen, der Bauch ist konstant geblieben. Da sind wir immer noch bei diesen konstanten Bauch bei 60%. Das ist so.
Jetzt, was wichtig ist, Sie haben das schon so ein bisschen angetönt, die Diskrepanz, obwohl wir vielleicht nicht genau wissen, von wo sie kommt, aber die ist in unserer direkten Demokratie, ist die nicht außer Acht zu lassen. Weil die hat einfach wahnsinnig viel Einfluss. Ja. Weil wir halt auch über so viele Sachen können abstimmen können.
Genau.
Und dort müsste eigentlich die Politik ja ansetzen und sagen, hey, dort müssen wir Wahrnehmung und Wirklichkeit wieder ein bisschen näher zusammenbringen.
Unbedingt, weil eigentlich wollen wir ja auch die korrekte Wahrnehmung haben. Aber es ist wirklich wichtig, also gerade in der direkten Demokratie, wie ihr sagt, ist wirklich echt die Wahrnehmung ist eigentlich die Schlüsselkomponente.
Also genau. Und wie korrigieren wir die näher an die Wirklichkeit her? Zum Beispiel mit so Studien, wie ihr jetzt macht, wo halt regelmäßig kommen.
Also ich denke, das ist wirklich etwas, was ganz wichtig ist, dass man in dieser sehr emotional aufgeladenen Debatte um Ungleichheit, da schwingt ja auch schnell mal so ein Gerechtigkeitsempfinden mit und so weiter, einfach die nüchternen Zahlen sich anschaut. Man kann ja dann immer noch unterschiedliche Schlüsse daraus ziehen, aber wichtig ist mal, dass man so eine absolut solide Zahlenbasis hat. Und das ist genau unser Anliegen, einfach die Zahlenbasis zu schaffen und dann von dem Grundbaustein aus weiterzudenken.
Wird eigentlich die vermeintliche Ungleichheit bei der obersten Schicht gleich wahrgenommen wie bei der unteren Schicht?
Oh, das wäre spannend. Da gibt es bisher noch keine Erkenntnis dazu, aber das muss ich mir aufschreiben, dass wir das in Zukunft mal evaluieren. Das wäre ganz spannend.
Also, die müssen ja auch immer schauen, weil Begehrlichkeiten immer mehr werden. Die könnten auch das Gefühl haben, jetzt ist es, das ist doch nicht mehr fair.
Das ist so. Was wir aber wissen, ist so in der Politik, das ist jetzt auch wieder so ein bisschen aus der Theorie heraus, orientiert man sich halt so ein bisschen am mittleren Wähler, also am Medianwähler, weil dort sind halt die meisten Stimmen zu holen, oder? Also das heisst, man kann davon ausgehen, dass das auf jeden Fall, es ist einerseits der Durchschnitt, aber es ist eben wirklich auch so ein bisschen der Medianwähler, der als Kompass gilt, weil sonst eben hat man nur zu kleine Wählergruppen, die man bedienen kann.
Wo wir noch überhaupt nicht darüber geredet haben, und das kommt am Schluss bei euch im Verteilungsradar kommt das schön raus. Und zwar ist ein reiner gesellschaftlicher Aspekt, wo man vielleicht ein bisschen, also wo man im ersten Moment gar nicht daran denkt, aber natürlich dann sagt, aha, ja. Und zwar, ich sage jetzt mal Stichwort Partnerwahl.
Ja. Oder?
Und dann denkt man, wenn man so eine Studie liest, also Stichwort Partnerwahl, das wäre jetzt nicht ein Kapitel, das man erwarten würde. Und trotzdem hat es einen relevanten Einfluss.
Ja, das ist tatsächlich so. Wir haben dort auch wirklich wissenschaftliche Studien dazu veröffentlicht, wo wir wiederum die Steuerdaten haben genommen haben und dann einfach mal geschaut haben, wer heiratet in der Schweiz eigentlich wen? Und was hat das für Verteilungseffekte? Und ja, es erstaunt jetzt nicht so, dass man sieht, ja, das Sprichwort «gleich und gleich gesellt sich gern», das stimmt auch für das Einkommen, für das Vermögen und für die Bildung. Also das heisst, ja, man ist irgendwo so ein bisschen in den gleichen sozioökonomischen Schichten unterwegs. Und jetzt denkt man sich so ein bisschen, ja, aber wieso ist das interessant für eine Ökonomin? Aber es ist tatsächlich sehr relevant, weil die Ungleichheit in der Schweiz, die Einkommensungleichheit wäre etwa 10% tiefer. Das ist massiv, wenn die Leute würden zufällig heiraten. Also einfach rein durch das, dass man einen anderen Partner würde heiraten, wäre die Ungleichheit viel, viel geringer. Also das heisst, man vergleicht immer die Leute, die tatsächlich heiraten und wie ist nachher dann so die Einkommenssituation. Und dann tut man einfach zufällig mal andere Partner oder Partnerinnen zuteilen und misst dann die Ungleichheit wieder und sieht, wirklich, das ist eine massive Diskrepanz.
Also das heisst, das vermeintlich strategische Heiraten, das man früher kennt, aus den Königshäusern, das ist noch nicht ganz vom Tisch. Also so ganz zufällig heiraten wir offenbar gleich nicht.
Genau. Also ich meine, heutzutage ist es ja hoffentlich nicht der Beweggrund Nummer eins, aber man muss durchaus sagen, also es ergibt sich so, dass bei einer total freien Partnerwahl wirklich so ein bisschen die gleichen heiraten.
Gut, also wenn man schon bei der Gesellschaft und bei dem Haushalt und bei der Familie ist, was vielleicht auch noch ein Aspekt ist, grundsätzlich in die Situation von jeder Familie, von verfügbarem Einkommen und verfügbarem Vermögen, da drin spielt ja auch die ganz persönliche Wahl von einer Familie, wer arbeitet wie viel.
Mhm. Ja.
Oder wie viel, bös gesagt, müssen wir arbeiten, damit unten durch alles langt.
Ja.
Oder?
Ja.
Also das ist das eine Wahl, die wir in der Zwischenzeit grossmehrheitlich haben in der Schweiz.
Das ist so, ja. 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 Das ist etwas, was man natürlich jetzt in diesen Steuerstatistiken auch immer ein bisschen berücksichtigen muss. Man hat einfach das totale, am Schluss das Einkommen, das halt erarbeitet wird mit den Löhnen. Oder über eben die Kapitaleinkommen generiert wird. Und wir wissen aber nicht, liegt das jetzt daran, dass man halt einen hohen Grundlohn hat oder eine hohe Pensenbeschäftigung und so weiter. Also das heisst, das ist natürlich auch eine weitere Stellschraube. Also wenn das Pensum erhöht wird, ist natürlich auch wieder das Haushaltseinkommen höher.
Gut, aber das ist etwas, das müssen wir uns auch bewusst sein. Das ist eine Wahl, die wir hier haben, wo man in vielen Ländern gar nicht hat. Da muss man einfach, also da braucht es den vollen Einsatz, weil es sonst einfach gar nicht lange.
Das ist durchaus so. Ja, und das sieht man auch, dass eben auch so zum Beispiel die Teilzeitbeschäftigung auch zunimmt. Das liegt natürlich auch grossmehrheitlich jetzt in den letzten Jahrzehnten daran, dass mehr Frauen auf den Arbeitsmarkt kommen. Das heisst, wir haben eine der höchsten Beschäftigungen grundsätzlich im internationalen Vergleich. Und es sind aber halt oft Frauen, die tiefere Pensen haben. Und man sieht auch bei den Männern, dass vermehrt jetzt so auf zum Beispiel 80% reduziert wird.
Wir könnten noch lange weiter diskutieren, Frau Henner, aber wir sind am Schluss. Kann man also sagen, dass die ganze Diskussion rund um die Ungleichheit von Einkommen und Vermögen in der Schweiz vor allem auf Argumente basiert, die auf die Schweiz gar nicht zutreffen, weil die Zahlen eben etwas anderes sagen.
Also gerade insbesondere für die Einkommen kann man das durchaus sagen. Die Stabilität, der Sonderfall Schweiz wird eigentlich ein bisschen missverstanden oder unterschätzt.
Gut, lassen wir das hier stehen und schauen mal, wie die politischen Reaktionen auf die neue Studie sind. Ganz herzlichen Dank, Melanie Hemmer.
Merci vielmals, Frau Steinmann.
Der Weg weg von emotionaler Diskussion hin zu faktenbasierter Analyse zeigt, die vermeintlich zunehmende Ungleichheit in der Schweiz trifft nicht zu. Einschätzungen und Erklärungen zum neuesten Verteilungsradar vom Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik IWP mit Melanie Hemmer-Müller. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse.